Wir, die Vereinssendung auf Radio Potsdam.
Da sind wir natürlich mittendrin und heute bei mir zu Gast im Studio Cordula Persch, Albrecht Bechmann und Jörg Dorowski, alle natürlich gemeinsam vom NABU, Naturschutzbund in Brandenburg. Und erstmal ein herzliches Willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Schön, dass ihr hier seid und wir reden natürlich heute mal über euren Verein und da ist natürlich auch schon bei der Politik direkt in den Kopf eingetroffen, dass die ganze Sache um den Umweltschutz und um den Naturschutz immer wichtiger wird. Und jetzt wollte ich erstmal klären bei euch, wie ist denn der Naturschutzbund in Brandenburg überhaupt tätig? Was macht ihr hier?
Also ich möchte erstmal eine Sache ganz kurz klarstellen. Wir sind nicht der Naturschutzbund Brandenburg, sondern der NABU. Kurz gesagt, ist ja ein Verband, bundesweit agierender Verband mit fast 500.000 Mitglieder. Und wir gehören zum Kreisverband Potsdam, also richtig heißen wir NABU-Kreisverband Potsdam und sind sozusagen als Anwälte der Natur tätig.
Okay, also habt nichts mit dem Naturschutzbund zu tun.
Doch, also der Naturschutzbund
quasi eine
heißt NABU. Ja. NABU ist der ist die Abkürzung für Naturschutzbund.
Genau. Quasi eine Ader des Naturschutzbundes. Richtig, hier in die Landeshauptstadt gelegt, so damit hier alles sozusagen
richtig
gehen kann.
Ne? So ist
und korrekt. Was macht die Ader hier in Brandenburg bzw. in Potsdam? Was macht ihr so?
Na, unsere Felder sind sehr, sehr vielfältig. Also wir kümmern uns natürlich um die Vögel und Säugetier, den Vogel- und Säugetierschutz, Amphibien, Reptilien. Reptilien ist ein Steckenpferd von uns. Dann Richtung Pflanzen. Die Botaniker sind bei uns sehr aktiv. Und natürlich nicht zu vergessen die Pilzkundler, die Mykologen.
Also habt ihr eine ganze Menge zu tun. Und für viele seid ihr ja die Vorreiter, wenn es um den Schutz unserer Natur geht. Mittlerweile seid ihr da auch richtige Profis. Aber wie hat es denn bei euch mal angefangen?
Bei mir war es so ganz typisch, als Kind war ich in Thüringen aktiv bei den jungen Naturforschern. Das heißt, man ist da mit einem Fernglas und einer Lupe durch die Gegend gerobbt, hat vielleicht ein paar Vögel beobachtet. Das war alles noch nicht so professionell. Es hat viel Spaß gemacht. Bei mir war dann lange Zeit Pause mit Naturschutz. Ich war immer schon naturverbunden, aber richtig aktiv wieder bin ich seit 10 Jahren hier in Potsdam als Mitglied des Naturschutzbundes und seit 3 Jahren im Vorstand auch des Kreisverbandes Potsdam tätig.
Und wie sieht es bei der Dame aus?
Also mein Interesse für Natur und meine Umweltverbundenheit oder Naturverbundenheit, die gründet sich tatsächlich auch in der Kindheit und das Engagement für den Naturschutz meiner Eltern. Und das alles wurde dann gewissermaßen für die aktive Tätigkeit jetzt wieder reaktiviert, dadurch, dass sich etwas, Unschönes zugetragen hat. Es hat nämlich ein Vogel sein Ende gefunden an einer Glasscheibe unseres Hauses.
Oh,
und dieser Vogel, der sah für mich so ungewöhnlich aus, dass ich mich nach einem fachkundigen Menschen umgetan habe, der mir darüber Auskunft geben könnte. Und habe den dann tatsächlich beim NABU ausfindig machen können. Und es handelte sich in dem Fall um eine tieffliegende Waldschnepfe, die quasi gen Sonnenuntergang vermutlich geflogen ist und ja auf diese Weise tragischerweise zu Tode gekommen ist. Und daraufhin habe ich eben beschlossen, mich nicht nur für die Natur und Umwelt wieder aktiv engagieren zu wollen, sondern vor allen Dingen auch mehr wissen zu wollen. Und damit ist man beim NABU tatsächlich sehr gut aufgehoben.
Und mehr wissen wollen wir auch. Und deswegen gibt es jetzt erstmal Musik und dann machen wir weiter. Gut geklaut ist immer noch ein Hit. Kangs und Clap Your Hands, der Happy Song von Bonnie M. Mal wieder neu und frisch warm gemacht im Jahr 2022.
Helden wie ihr, die Vereinssendung auf Radio Potsdam.
Da sind wir mittendrin und bei mir im Studio Albrecht Bechmann und Cordula Persch sowie Jörg Dorowski. Und wir reden natürlich über den Naturschutzbund und sind natürlich noch mit dabei. Wir müssen nämlich eine Frage aus dem ersten Teil noch mit rüberziehen. Und zwar bei euch im Verein ist es natürlich von der Gründung bis zum heutigen Datum eine ganze Weile her. Ne? Wann habt ihr euch gegründet? Wann war das?
Die Gründung war 1990, kurz nach der Wende. Mhm. Es gab natürlich schon immer naturschutzbegeisterte Menschen in Potsdam und Umgebung. Und es waren 60 Engagierte und wir sind über die Jahre gewachsen und heute haben wir 4.500 Mitglieder in Potsdam. Also wir sind nicht so groß wie SV Babelsberg oder andere Sportvereine, aber wir haben schon eine ganz schöne große Vereinsmacht.
Ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen.
Ist schon eine Hausnummer, ja.
Und wie hat sich der Verein so entwickelt in den letzten Jahren? Also seid ihr immer mehr geworden oder seid ihr weniger geworden? Was ist mit Corona? Hat euch das so ein bisschen geschadet?
Also wir sind von 60 gewachsen auf 4.500 Mitglieder. Wir sind natürlich größer geworden. Es sind viele, die Mitglied sind. Es sind aber auch nicht ganz so viele, die aktiv sind. Es gibt natürlich Aktive, die an den Krötenzäunen mithelfen, die in unserer Ökolaube mit umgraben etc. Aber es ist schon eine gute Hausnummer.
Klar, das hört sich sehr gut an und immer mehr Menschen entscheiden sich ja dazu, ihre Vorgärten mit Steinen und statt mit Gras und mit Blumen zu schmücken. Die sogenannten Schottergärten, was halten Sie denn von diesem Trend?
Na, die Frage würde ich gleich mal an Cordula weiterleiten. Die hat sich, glaube ich, damit besser beschäftigt als ich.
Naja, also ich gebe dazu ein ganz klares Statement. Ich finde Schottergärten nicht nur unglaublich hässlich und unattraktiv, sondern sie sind natürlich auch ökologisch eine ganz schlechte Investition. Mhm. Sie sind unglaublich monoton und leblos. Sie sind auch in der Regel sehr ressourcenaufwendig. Und deswegen würde ich jedem, der die Möglichkeit hat, sich einen Garten anzulegen, dazu raten, das also nicht als Schottergarten anzulegen, sondern als einen blühenden Garten. Na,
wahrscheinlich daraus resultierend, dass man am wenigsten Arbeit damit hat. Ne? Ich bin heute spazieren gegangen und habe wirklich einen Vorgarten gesehen, der war komplett mit Kunstrasen gemacht. Also komplett, weiß ich was, 70 Quadratmeter komplett nur Kunstrasen. Ein paar Klettergerüste drauf, damit die Kinder spielen können und schon war der Garten fertig.
Also der gepflegte Garten macht sehr viel Arbeit und Schottergarten erfordert viel Chemie, viel Unkraut-Ex, sage ich mal. Mhm. Man sollte wieder ein bisschen Mut zu verlotterten Gärten haben, ein bisschen eine Schmuttelecke haben. Also das tut der Natur auf jeden Fall besser als diese Schottergärten. Es gibt eine sehr schöne Internetseite, Gärten des Grauens, ist auf Facebook, kann man eingeben. Da kann man die schönsten Exemplare von Schottergärten und solchen Exemplaren sehen.
Wir müssen uns mal raussuchen. Die gucken wir gleich mal an. Jetzt gibt's erstmal
Helden wie ihr. Die Vereinssendung auf Radio Potsdam.
Und da sind wir mittendrin und ich habe mir natürlich dann in der Pause erstmal die Zeit genommen, die Gärten des Grauens anzuschauen. Auf alle Fälle einige Vertreter, die hier sozusagen mit einem Foto auf dieser Internetseite erwähnt sind. Und es sieht natürlich dann, es sieht nicht so schön aus wie ein richtig schöner grüner Garten mit Blümchen und mit Wiese und mit einem Töpfchen davor und so. Und welche Vorteile hat denn ein ganz normaler Vorgarten für unsere Pflanzen- und Tierwelt im Gegensatz zu diesen Schottergärten?
Müssen wir uns erstmal streiten, wer was
zusammen
sagen darf.
Ihr könnt auch zusammen antworten, kein Problem.
Na, also das Schöne eigentlich für einen, ich will mal sagen, staudenreichen, blühenden und vielfältigen Garten ist, dass er Unterschlupf bietet für zahlreiche Tiere und eben einen vielfältigen Lebensraum bietet. Und ich finde das gerade jetzt im Frühjahr schön, wenn man beobachten kann, wie sich die Pflanzenwelt regt, wie alles anfängt zu wachsen und dann sich zu gestalten und wie die Vögel dazukommen und die Insekten dazukommen. Es duftet dann mit zunehmendem Frühjahr auch immer intensiver. Also man merkt insgesamt, dass ein solcher Garten eine sehr wohltuende Wirkung auf den Menschen hat und entsprechend auch auf die Tiere dort. Und natürlich verdunstet deutlich weniger Wasser dort. Das Wasser wird wesentlich besser im Boden gehalten. Außerdem wird auch der Staub viel besser aus der Luft gefiltert. Auch der Sauerstoff wird natürlich auf ganz andere Art und Weise produziert, als wenn wir unsere Umwelt mit Steinen zu belegen.
Ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz Werbung für unsere Ökolaube am Schlaz machen. Wer ein Beispiel für einen naturnahen Garten sehen möchte oder erleben möchte, ist herzlich eingeladen, in unsere Ökolaube zu kommen, mit uns einfach einen Termin zu machen, einfach vorbeizukommen. Die genaue Adresse findet ihr auf nabu-potsdam.de. Mhm. Das ist sozusagen ein naturnaher Garten, wie er sein kann.
Gibt es auch ein Käffchen?
Wenn ihr euch anmeldet, sehr gerne.
Gut, klingt gut. Viele Menschen finden natürlich Schottergärten trotzdem sehr attraktiv. Gibt es da irgendwelche Kompromisslösungen, die man jetzt sozusagen hier vorbringen kann? Das heißt zwischen fauli und fleißig?
Also der naturnahe Garten macht, glaube ich, wenig Arbeit. Also man kann in der Hängematte liegen und dem Pflanzen beim Blühen, Verblühen, Verwelken zuschauen, ohne viel Arbeit zu haben. Eine Alternative zum Schottergarten gibt es nicht. Also Schottergärten lehnen wir per se ab.
Klingt sehr gut, wenn man dann sozusagen bedenkt, was da alles für die Natur getan wird. Und wir tun jetzt auch was fürs Gehör, nämlich Avicii und Silhouettes. Und dann sind wir gleich wieder da.
Helden wie ihr, die Vereinssendung auf Radio Potsdam.
So ist es, da hat er recht. Und bei mir natürlich jetzt auf dem Stuhl gegenüber Jörg Dorowski, der vom Amphibienschutz. Und darüber geht es natürlich jetzt auch zu berichten, denn diese berichten ja immer häufiger vom Artensterben bei Amphibien. Und wie gefährdet sind denn nun wirklich unsere heimischen Frösche, Kröten und auch die Molche?
Ja, vielleicht mal ein Beispiel. Ein Beispiel dafür. Wir betreuen seit 11 Jahren einen Krötenzaun beim Güterfelder See, wo vor allen Dingen Erdkröten über die Straße liefen. Und Erdkröten sind noch die am häufigsten anzutreffende Art. Dort haben wir 2010 angefangen mit 2200 Erdkröten, die an den Zaun angelaufen sind.
Ja.
Und wir haben voriges Jahr keine 200 mehr gehabt.
Oh, das ist aber nicht gut. Und wie kann man das zählen? Also wie kann man sozusagen, weil Sie sagen, an den Zaun eingelaufen, wie
naja,
zählt
wenn man
sowas?
Die Zäune werden ja vor allem aufgestellt, damit es wird also ein 30, 40 Zentimeter hoher Zaun aufgestellt. Alle 10 Meter wird ein Eimer eingebuddelt. Und damit die Tiere nicht mehr auf die Straße laufen können und dort von den Autos totgefahren werden.
Ja, das ist klar.
Und die fallen dann laufen am Zaun entlang, in die Eimer und dann kommt da ja der Nabu-Mann und sammelt sie ein und trägt sie über die Straße zum See.
So clever gelöst ist das, siehst du? Wusste ich gar nicht. Ich kenne bloß die Zäune, so vom Prinzip her. Da weiß ich, Mensch, okay, wenn die da langlaufen, drehen die wieder um und dann gehen wieder zurück. Aber das stimmt gar nicht. Ja?
Und die bleiben dann so lange am Gewässer, bis sich eine Laichgesellschaft gebildet hat. Und dann werden die Eier abgelegt im See und dann wandern sie wieder zurück.
Ah ja,
okay. Und dann steht da nochmal ein Zaun.
Und nochmal ein Eimer.
Und dann werden sie nochmal rübergetragen, wieder in den Wald.
Und ganz wichtig, der Nabu-Mann trägt die nicht nur über die Straße, der zählt die auch. Und der zählt nicht nur, der sagt, ach, da sind so viele Männchen rübergelaufen und so viele Weibchen.
Alles klar. Aber ein Stempel oder so kriegen die noch nicht bei euch da.
Nee. Aber es gibt durchaus Tiere dabei, die man wiedererkennt.
Ja, echt,
ja?
Ja. Das ist nicht schlecht.
Aber es ist eben so, dass so ein Krötenzaun sehr populär ist. Wir haben auch Gott sei Dank nie große Probleme gehabt, eine Mannschaft zusammenzukriegen, die dort hilft. Aber es ist Stress für die Tiere. Es ist ein Hotspot für die Vermehrung von Verbreitung von Hautkrankheiten bei den Tieren, die es inzwischen auch gibt. Und es ist nie die wirkliche Lösung für die Arterhaltung.
Und welche Maßnahmen würden Sie jetzt vorschlagen, wenn Sie das dürften, beziehungsweise darüber entscheiden dürften?
Also die ideale Maßnahme ist immer, wenn so eine trennende Straße dort ist, wo nur auf einer Seite Laichgewässer ist und auf der anderen Seite ist der Landlebensraum von den Tieren, dann muss man entweder eine stationäre Leiteinrichtung finden mit Tunneln, die auch entsprechend dicht gesetzt sind, oder man legt auf der anderen Straßenseite ein Stückchen weg von der Straße ein neues Laichgewässer. Das sind die Maßnahmen, die wirklich zur Arterhaltung dienen.
Und gibt es da zum Beispiel Hilfe von der Landesregierung oder gibt es da Maßnahmen?
Naja, oft über Ausgleichsmaßnahmen werden zum Teil solche Krötentunnel dann finanziert. Ein gutes Beispiel ist an der L79 bei den Nunuer Teichen.
Ja.
Da habe ich auch mal direkt erfasst, was auch durch die Tunnel durchkommt. Die funktionieren wirklich. Es gibt aber auch schlechte Beispiele, zum Beispiel in Kleinmachnow. Kleine Tunnel, die oben offen sind, wo ein Gitter drauf ist. Und wenn ein LKW rüberfährt, eine richtige Druckwelle drin entsteht.
Okay.
Die funktionieren überhaupt nicht.
Na gut, dann gibt es also gute und schlechte Tunnel.
Ja, ja, hat man sich. Und wir haben ein anderes, anderer Grund, weswegen es stark zurückgegangen ist, zum Beispiel in Kleinmachnow. Hatten wir noch in den 80er Jahren richtige zwei Teiche, die mit, also bis zu 1000 Moorfrösche in dem einen Teich. Vielleicht eine interessante kleine Story. Ich bin mit meinem kleinen Sohn dorthin gegangen, da war gerade die Laichgesellschaft zugange. Moorfrösche, Männchen werden himmelblau in der Laichzeit.
Oh, nicht schlecht.
Und unmittelbar am Teich war eine Frau in ihrem Vorgarten zugange. Kein Schottergarten, sondern ein guter Vorgarten.
Ja, ja.
Und dann bin ich mit meinem Sohn hingegangen und habe gesagt, haben Sie schon mal die blauen Frösche im Teich gesehen vor ihrer Tür? Was? Blaue Frösche? Guckt mich an, als wenn ich blau wäre.
Ja, ja.
Dann ist sie mit hingekommen und hat unmittelbar danach alle Nachbarn zusammengerufen. Und alle wussten gar nicht, dass es diese Tiere
sind. Nee, wusste ich bis heute auch noch nicht. Blaue Frösche. Ja, ja. Also,
aber inzwischen gibt es, ich war vor zwei Jahren, habe ich das letzte Mal welche gesehen, waren drei Stück da.
Okay. Also
damals waren es 1000.
Schön, dass man die Zahlen mal direkt vom Fachmann bekommt. Und wir machen natürlich auch noch weiter. Und gleich jetzt nach Laura Brannigan unsere Nachrichten um 19 Uhr.
Helden wie ihr, die Vereinssendung auf Radio Potsdam.
Das sind wir mittendrin in unserer Vereinssendung hier heute mit dem Naturschutzbund aus der Landeshauptstadt. Im Studio sind bei mir Cordula Persch, Alverich Brechmann und Jörg Dorowski. Und wir reden natürlich immer noch über den Verein und wir reden natürlich auch über aktuelle Themen. Und es gibt natürlich auch bei Ihnen ein Projekt, das heißt Vogelschlag vermeiden. Auf welches grundsätzliche Problem möchten Sie denn damit aufmerksam machen?
Ich habe es vorhin schon erzählt, dass ein Vogel gegen eine unserer Scheiben am Haus geflogen war. Und tatsächlich stellt dieser sogenannte Vogelschlag an Glas ein ganz großes Artenschutzproblem dar. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber allein in Deutschland fliegen alljährlich über 100 Millionen Vögel gegen Glas und verenden daran in aller Regel auch.
Okay.
Und deswegen, wir bauen immer mit mehr Glas, die Scheiben werden immer größer. Die Spiegeleffekte, die dadurch entstehen, die sind für Vögel nicht erkennbar. Die halten meist die Vegetation und den Himmel, die dort zu sehen sind in den Scheiben, eben für die Realität und sind dadurch nicht mehr geschützt im Fluge. Und diese Risiken, diese Todesfallen für Vögel, da muss man gegensteuern, sonst minimiert sich natürlich die Artenvielfalt innerhalb kürzester Zeit drastisch.
Und wie macht man das?
Also es gibt schon, wenn der Bau geplant wird, die Möglichkeit, solche Scheiben natürlich erstmal in ihren Dimensionen zu verkleinern. Dann aber gibt es auch Spezialscheiben, die sind mit ganz dünnen Linien versehen in bestimmten Abständen. Die sind in einem Flugtunnel extra getestet, wie wirkungsvoll die sind, sodass Vögel eben erkennen können, dass sie auf eine Glasscheibe zufliegen. Aber, und das sind jetzt Erkenntnisse der Fachgruppe Ornithologie aus dem vorletzten und letzten Jahr. Die Bauwerke, die bereits existieren, stellen ja schon eine sehr große Gefährdung dar. Man hat eine entsprechende Aufnahme, Kartierung sagt man, für die Stadt Potsdam gemacht und hat dort allein über 350 Bauwerke festgestellt, die als hochgradig gefährdend eingestuft werden müssen. Das ist aber wahrscheinlich auch nur die Spitze des Eisberges. Und in diesem Fall kann man dann mit Spezialfolien nachrüsten.
Hört sich ganz gut an. Viele Vögel sind ja in unseren Wäldern zu Hause und Sie berichten ja immer wieder von Rodungen in den heimischen Wäldern. Gefährdet das die Artenvielfalt oder was ist da los?
Naja, auch Rodungen gefährden natürlich die Artenvielfalt, ganz besonders dann, wenn eben Bäume gefällt werden während der sogenannten Vegetationsperiode. In dieser Zeit fangen die Vögel an, ihre Nester zu bauen und zu brüten, genau.
Ja.
Jeder, der einen Garten hat, weiß, dass er seine Bäume nur bis Ende Februar einschließlich, wenn überhaupt, dann fällen darf. Für die Forstwirtschaft gilt das leider in diesem Maß, also in dieser Weise nicht. Die Forstwirtschaft darf ernten, wann immer sie möchte. Ja, und dabei müsste sie eigentlich auch den Artenschutz beherzigen, was leider sehr häufig nicht der Fall ist. Mhm. Und dann werden auch Brutstätten von geschützten Vogelarten zerstört. Mhm. Und dadurch wird natürlich auch, ist auch die Artenvielfalt betroffen.
Das aktuellste Beispiel ist ja bei uns in der Region jetzt das Wäldchen am Jugendzentrum Lindenpark in Potsdam. Was geschieht denn hier und welche Probleme treten dadurch auf?
Na, dort ist eben genau das aufgetreten, was ich gerade im Ansatz schon beschrieben hatte. Mhm. Wir befinden uns mitten in der Vegetationsperiode und private Grundstückseigentümer dort hat entschieden, dass er aus diesem Wäldchen gerne Bäume entnehmen möchte. Das Drastische an der Maßnahme ist, dass er das im Vorfeld angekündigt hat als eine Verkehrssicherung. Und wenn man an diesem Grundstück steht, was immerhin eine Größe von 12 Hektar hat und insofern nicht ganz so ohne ökologische Bedeutung für den Standort ist, dann sieht man also wirklich 50% der Fläche fast dem Erdboden gleichgemacht. Mhm. Dort ist auf sehr rüde Art und Weise Holz entnommen worden und es ist kaum zu erwarten, dass sich der Standort davon erholen kann.
Schade, schade, schade. Was kann man dagegen machen? Eigentlich nur gerichtlich irgendwie dagegen vorgehen oder.
Genau, also wir arbeiten daran an einer einstweiligen Verfügung und müssen wir tatsächlich schauen, wie wir das weiter verfolgen. Ja.
Okay, wir bleiben dran und spielen jetzt mal Musik von Bosse und sind gleich wieder da.
Helden wie ihr, die Vereinssendung auf Radio Potsdam.
Da sind wir mittendrin mit dem Naturschutzbund hier aus der Landeshauptstadt Potsdam und wir müssen natürlich noch daran anknüpfen an den Schutz der Molche und Kröten und da gibt es natürlich noch eine gute Alternative, wie man jetzt sozusagen diese Tiere weiter schützen kann und natürlich auch dazu beitragen kann, das Ganze wieder nach oben zu bringen von den Zahlen her, ne?
Ja, ein gutes Mittel ist, wer einen etwas größeren Garten hat, sehr groß muss er gar nicht sein, einen Gartenteich anzulegen, der dann als Laichgewässer für Erdkröte, Grasfrosch, Teichmolch fungiert. Mhm. Und ich habe es in Kleinmachnow erlebt, die kommen auch von da ganz alleine, man muss dort keinen einsetzen.
Ab welcher Größe ist es ein guter Teich? Also was ist so an Kubikmetern?
Ich selber habe in meinem 300 Quadratmeter Grundstück einen Teich, der vielleicht so groß ist wie zwei Badewannen. Und trotzdem hatte ich dort schon die Ringelnatter drin, ich habe dort Teichmolche drin und die Frösche kommen auch immer regelmäßig vorbei. Also das hilft. Das Entscheidende ist aber, dass man keine Goldfische einsetzt, keine Fische einsetzt, weil die fressen die Eier von denen.
Ah ja, okay. Gut zu wissen. Und welche Erfolge hatten Sie denn in der letzten Zeit eigentlich durch Ihre Arbeit zu vermelden? Was ist da so alles passiert, positiv durch
die Also positiv mussten wir so ein bisschen nachdenken, muss ich sagen. Manchmal ist das die Naturschutzarbeit ja so ein bisschen so ein Kampf gegen die Windmühlen. Ja. Aber wenn man jetzt nachdenkt, fällt uns natürlich was ein. Ein ganz tolles Beispiel ist die Schwalben Kolonie am Bahnhof Kriebnitzsee. Da sind so ab April, Mai Rauchschwalben, die über die Köpfe der Reisenden fliegen. Die Bahn hat sich bereit erklärt, auf unser Hinwirken hin die Türen offen zu lassen, dass die Elterntiere ein- und ausfliegen können. Wir haben auch Flyer da verteilt. Wir zählen die Jungvögel da. Das ist ein tolles Beispiel. Wir haben zwei sehr aktive Ortsgruppen gegründet. Einmal in Werder und hier in Potsdam am Bornstädter Feld. Da gab es letztes Wochenende eine sehr schöne Familienaktion mit sehr vielen aktiven Menschen, die Insektenhotels gebaut haben. Dann gibt es die zum Vogelschlag nochmal zurückzukommen, eine Aktion, wo wir eine Bushaltestelle vogelschlagsicher ausstatten werden. Das wird am Schilfhof sein. Da werden wir gesponsert und also unterstützt sozusagen auch von der städtischen, von der Stadt Potsdam. Ja, das sind erstmal so die wichtigsten Punkte.
Okay, und wer Sie jetzt sympathisch findet und da bei der ganzen Geschichte mitmachen möchte, ja, wie kann man das tun?
Also ganz toll ist natürlich zum Arbeitseinsatz zu kommen. Arbeitseinsatz klingt natürlich so nach Maloche, nach Schweiß. Aber einfach mal vorbeikommen, mit netten Leuten ins Gespräch kommen, mal so richtig Handarbeit zu machen. Oder Anlaufstelle sind auch die Naturschutzgruppen. Wer sich interessiert für Vogelschutz, für Amphibienschutz, ist da immer herzlich eingeladen. Informationen immer gerne über unsere Website nabu-potsdam.de.
Super. Gibt es noch was dazu zu fügen? Eigentlich nicht, oder?
Naja.
Stundenlang,
ja, nicht stundenlang, aber über die E-Mail-Adresse info@nabu-potsdam.de kann man uns natürlich auch jederzeit eine Mail mit einer Anfrage schicken und die wird sehr gerne beantwortet. Mhm. Auf der Homepage sind auch unsere aktuellen Termine zu finden, unser aktueller Veranstaltungskalender. Also das macht absolut Sinn, sich da mal etwas umzuschauen.
Ja, dann mal los. Vielen Dank, dass Sie hier waren und gern bis zum nächsten Mal. Und wir machen weiter mit Musik von den Red Hot Chili Peppers.